Eine junge Frau verschwindet spurlos. Nur 2 Minuten war sie unbeobachtet, als sie einfach wie vom Erdboden verschluckt wird. Erst 10 Tage später wird sie gefunden. Misshandelt, geschunden, in eine Plane gewickelt und in einen See geworfen. Die Jagd nach dem Mörder wird zur Geduldsprobe. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Wir müssen reden. Ich bemerke nämlich einen leichten Rückgang in den Downloadzahlen. Das hat vermutlich damit zu tun, dass das Wetter viel zu schön ist und ihr irgendwo im Urlaub unterwegs seid. Das geht so natürlich gar nicht. Das muss ich ja hoffentlich nicht extra erwähnen. Dass ich hier mit euch schimpfe, bringt halt auch nichts, weil ihr es ja schließlich nicht hört, da ihr ja gar nicht da seid und wahrscheinlich auch Besseres zu tun habt, als mir beim Sudern und Raunzen zuzuhören. Deshalb mache ich einen Vorschlag an alle, die das jetzt hören. Ihr hört bitte einfach sämtliche Episoden dieses Podcasts noch einmal. Oder am besten 2-mal. Ihr müsst auch selber gar nicht hinhören. Es reicht, wenn ihr euer Handy den Podcast abspielen lasst. Und ihr könnt meinetwegen sogar auf Stumm schalten und irgendwas anderes machen. Das ist überhaupt kein Problem. Und an alle, die die Folgen nachhören, weil sie aktuell auf Urlaub sind. Erstens, so geht das nicht. Zweitens, ihr müsst sämtliche Episoden dann eben 3-mal durchlaufen lassen. Ich erwarte mir spätestens Ende September neue lichte Höhen, was die Zugriffe betrifft. Ja, ich schaue da ganz genau hin. Ach ja, und viele, viele neue Spenden und Mitgliedschaften auf Steady wären auch nicht schlecht. Die Serverkosten werden nämlich mal wieder teurer. Also ich würde mich freuen, wenn ihr auf steadyhq.com/mörderisch. Das ist einmal ein Mouthful, wie der Engländer sagt. Also steadyhq.com/mörderisch, wenn ihr mir da ein Abo da lasst oder mir auf, Moment, jetzt kommt noch so ein Banger, paypal.me@moepodcast eine kleine Spende zukommen lasst. Danke, das wäre natürlich ganz lieb. Und warum ich gerade so viel bettle? Na, weil ich jung bin und das Geld brauche. Naja, stimmt nicht. Wenn ihr das hört, ist mein 40er noch genau 3 Tage entfernt. Also das mit dem Jung stimmt nicht mehr ganz. Aber meine Bettelei hat natürlich auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt selber demnächst 2 Wochen Urlaub habe und dafür ein prall gefülltes Spesenkonto brauche. Nein, nein, nein. Ich bin auch bestimmt nicht in Griechenland und brauche dafür kein Taschengeld für Mythosbier und die 12 Bleche Moussaka, die ich mir dort natürlich nicht in die Figur schrauben werde. Ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich im Urlaub nicht eine Sonderfolge aus Griechenland produziere, also wo ich natürlich nicht bin. Mal was anderes, also den grauslichsten Serienmörder von Rhodos oder so. Den Ripper von Rhodos. Den Zerquetscher von Zakynthos, den Meuchler von Mykonos oder den Killer von Kreta. Oh, ihr merkt schon, das wird ein ganz, ganz großes Fest der schlechten Witze. Mal schauen, vielleicht fällt mir sogar noch was Dümmeres ein. Ich bin da sehr optimistisch. Heute widmen wir uns aber einem der spektakulärsten Fälle der jüngeren Kriminalgeschichte Österreichs und nicht Griechenlands. Und der hat alles, was man von einem Fall erwartet, wenn er sich hierzulande abspielt. Es gibt Ermittlungspannen, die so peinlich sind, dass man sich nur mit der flachen Hand auf die Stirn klatschen kann. Es gibt eine Polizei, die sich zuerst einmal gar nicht für den Fall interessiert und dann drauf kommt, halt aus, jetzt schaut man dann schon langsam mal was da angehe. Dann gibt es noch jede Menge Alibis, falsche Fährten und ganz wilde Verdächtigungen. Und weil es immer wieder gewünscht wurde, gehen wir heute nach Oberösterreich. Ihr wisst schon, das ist so ein bisschen das Alabama Österreichs und die Polizei dort genießt auch nicht den besten Ruf. Und eins verrate ich euch jetzt schon, der Mörder, um den es heute geht, ja, der ist bis heute unter uns. Unser heutiger Fall, der spielt in Vöcklabruck. Das liegt in Oberösterreich, genauer gesagt im Hausruckviertel. Ganz in der Nähe liegen auch der Attersee und der Traunsee und deshalb nennt sich die Stadt auch selbst das Tor zum Salzkammergut. Das ist ein in Österreich sehr beliebter Schmäh in der Tourismuswerbung, wenn man selber nur in der Nähe von beliebten Tourismusdestinationen liegt, aber trotzdem ein bisschen mitnaschen möchte. Es gibt auch das Tor zum Waldviertel in Pöckstall, obwohl dort eigentlich weder ein Tor noch sonst irgendwas ist. Das heißt jetzt nicht, dass Vöcklabruck selbst nichts zu bieten hätte. Die Stadt hat 12.000 Einwohner und ist für österreichische Verhältnisse damit schon fast mittelgroß. Die Stadt liegt in einer Senke, die die Flüsse Vöckla und Ager gebildet haben, wusste ich selber nicht. Der mittelalterliche Stadtkern wird von zwei Türmen begrenzt, dahinter liegen die Wohn- und Industriegebiete. Ja, eine typische österreichische Bezirksstadt am Land halt. Ein bisschen zu groß, dass jeder jeden kennt, aber doch irgendwie mit so einem dörflichen Charme und Charakter. Und ein bisserl Postkartenidylle der Voralpen und des Salzkammerguts gibt's natürlich auch dazu. Und sowas wie den Vöcklabrucker Stadtteil Dürnau, das gibt's ja auch wirklich in jeder ländlich geprägten Stadt, die ich in Österreich kenne. Eine Wohnsiedlung aus den 60er Jahren mit Einfamilienhäusern auf kleinen Parzellen, umringt von riesigen Thujenhecken. Es gibt hier nur schmale Straßen und viel zu enge Gehsteige, auf denen man mit einem Kinderwagen gar nicht fahren kann. Aber das ist in solchen Siedlungsgebieten ohnehin egal, da ist die Straße ja sowas wie eine Begegnungszone. Martina Posch lebt hier in der Oswald-Spiegelfeld-Straße. Die 17-Jährige macht eine Lehre zur Bürokauffrau in der Nachbarstadt Attnang-Puchheim. Die Busfahrt zu ihrem Arbeitsplatz dauert nicht einmal 20 Minuten. Jeden Tag fährt sie mit dem Bus von der Haltestelle Siebenbürger Straße in die Nachbarstadt. Zwischen ihrem Elternhaus und der Haltestelle, na, da liegen etwa 100 Meter. Das ist wirklich, und das meine ich ganz ernst, wirklich nur einmal um die Straßenecke. Am Mittwoch, es ist der 12. November 1986, verlässt Martina Posch gegen 6.40 Uhr wie üblich das Haus, um zur Bushaltestelle zu gehen. Der Bus wird um 6.42 Uhr, also 2 Minuten später, abfahren. Wir haben also ein ganz, ganz kleines Zeitfenster und nur 103 Meter Wegstrecke. Das habe ich jetzt auf Google Maps nochmal nachgemessen. Irgendwas muss in diesen 2 Minuten auf diesen 103 Metern passiert sein. Etwas Schreckliches. Suche nach Martina. Martina kommt an diesem Mittwoch nicht wie üblich um 17 Uhr nach Hause. Martinas Mutter ruft den Herbert an. Der Herbert, das ist der Freund von der Martina. Die beiden sind seit 2 Jahren ein Paar. Herbert ist 2 Jahre älter als Martina, also 19. Die Mama ruft also den Herbert an. Ja, nein, also die Martina ist nicht bei mir und gemeldet hat sie sich bei mir auch nicht. Gut, jetzt könnte man meinen, eine 17-jährige Teenagerin, die später nach Hause kommt als vereinbart, naja, das überrascht jetzt wirklich aber niemanden. Das ist es nämlich auch, was die Polizei zu Martinas Mutter und Herbert sagt, als sie die 17-Jährige als vermisst melden wollen. Geh, der passiert schon nichts, wir sind ja nicht in Chicago, sagt der Beamte zu den beiden, die mittlerweile außer sich sind vor Sorge. Es ist psychologisch betrachtet auch immer toll, wenn man sagt, ja mei, bei uns passiert zu wenig, stellen Sie nur vor, Ihr Kind war im Irak, gell? Na, da kann es anders zu. ich hoffe, Beamte sind heute ein bisschen besser geschult. Also, es kommt, wie es kommen muss. Die Polizei tut erst einmal gar nichts. Geh, warten wir mal, die kommt schon heim, gell? Martinas Mutter ruft bei dem Arbeitgeber ihrer Tochter in Attnang-Puchheim an. Nein, die Martina ist heute nicht zur Arbeit gekommen, heißt es da. Herbert und Martinas Mutter wissen nun also, dass die junge Frau Vöcklabruck möglicherweise nie verlassen hat. Sie klopfen an die Türen von Freunden, Verwandten und Nachbarn, ob sie Martina gesehen haben. Nichts. Niemand hat Martina gesehen. Noch mitten in der Nacht starten sie eine Suchaktion, an der sich Dutzende Menschen aus der Gegend beteiligen. Sämtliche Wälder in der Umgebung gehen die Helferinnen und Helfer ab. Ja, sogar den Hunden aus der Nachbarschaft werden getragene Kleidungsstücke von Martina vor die Nase gehalten, in der Hoffnung, sie würden eine Spur finden. Naja, das funktioniert so natürlich nicht. Von Martina, ja, fehlt jede Spur. Die bleibt verschwunden. Tagelang suchen Freunde und Verwandte nach der jungen Frau, doch leider ergebnislos. Nach ein paar Tagen, da nimmt sogar unsere Gendarmerie den Fall ernst und beteiligt sich ebenfalls an der Suche nach Martina. In der abgängigen Meldung wird Martina genauer beschrieben. Martina Posch ist 165 cm groß und hat grau-grüne Augen. Sie hat brünettes, schulterlanges Haar mit einer damals üblichen Dauerwelle. Am Tag, als sie das Haus verließ, trug sie eine Jeansjacke mit schwarzem Kragen, eine blaue Jeanshose, schwarze Stiefeletten und hatte eine graue Stoffhandtasche bei sich. Die Gendarmerie beginnt jetzt, Zeugen zu befragen, denn eigentlich ist nicht ganz klar, dass Martina am Mittwoch in Vöcklabruck geblieben ist. Es ist immerhin genauso gut möglich, dass sie zwar den Bus zur Arbeit genommen hat, dort aber aus welchen Gründen auch immer nie angekommen ist. Nein, die Martina, die hat an diesem Tag niemand gesehen, also von den Reisegästen im Bus zumindest. Das ist das Schöne an solchen Wohnsiedlungen, da kann man sich auf solche Zeugenaussagen noch verlassen. Da fällt eben auf, wenn einer, der sonst immer drinnen sitzt, in diesem Bus eben fehlt. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber am Land damals, als ich noch jung war und den Bus benutzt habe, ja, da war das definitiv so. Als sich die Gendarmerie da so rumfragt, erfahren sie aber noch etwas. Das ist ziemlich beunruhigend. Martina war in letzter Zeit öfter nicht im Bus. Sie hat sich manchmal vor der Bushaltestelle von einem unbekannten Mann mit einem Auto abholen lassen. Dieser Mann hat sie dann auch abends hin und wieder nach Hause gebracht. Herbert und Martinas Mutter, die wissen davon nichts. Die Ermittler fragen weiter herum, aber niemand kennt diesen mysteriösen Mann oder kann sich an ein Kennzeichen erinnern. Komisch. Die Tote im Mondsee. 10 Tage vergehen, in denen Martinas Mutter und Herbert krank vor Sorge sind. 10 Tage später, am 22. November 1986, hat die Suche ein Ende. 2 Sporttaucher waren am Südufer des Mondsees bei der sogenannten Kienbergwand unterwegs. Dort finden sie im seichten Wasser eine Leiche, eingewickelt in 2 olivgrüne Plastikplanen. Kein Zweifel. Es ist der Körper von Martina Posch. Martinas Leiche war teilweise nackt. Es gab aber keine Spuren auf eine Vergewaltigung. Schon am Ablageort der Leiche ist klar, Martina wurde erwürgt. Und der Fundort von Martinas Körper ist nicht der Tatort. Die Tote wurde hier lediglich deponiert. Die Planen waren sorgfältig verschnürt, so als würde man ein Paket machen. Und das tut man eben nicht am Tatort selbst, hier wurde nur der Körper entsorgt. Der Fundort befindet sich übrigens etwa 30 Kilometer von Martinas Haus entfernt. Die Obduktion wirft noch mehr Fragen als Antworten auf. Der Mörder hat Martina nicht klassisch erwürgt, indem er ihr beide Hände um den Hals legte und zudrückte. Nein, der Täter hat Martina in eine Art Spitzkasten genommen und ihren Kehlkopf mit dem Unterarm zerdrückt. Das heißt, wenn der Mörder ein Rechtshänder war, dann hat er Martinas Kopf seitlich fast parallel zu seiner Brust gehalten, während er mit dem Unterarm zugedrückt hat. Außerdem ist der Kopf von Martina mit Hämatomen übersät. Das heißt, der Mörder muss der jungen Frau mehrmals gegen den Kopf geschlagen haben, als er sie gewürgt hat. Handelte es sich vielleicht um eine versuchte Vergewaltigung, die an der heftigen Gegenwehr des Mädchens scheiterte? Fix ist, Martina hat sich heftig gegen den Angreifer gewehrt. Das Landeskriminalamt aus Linz übernimmt die Ermittlungen. Und wenn ihr jetzt glaubt, ha, jetzt wird alles besser, jetzt rücken die Profis an. Nee, nicht ganz. Die Ermittler stehen gleich einmal vor einem gewaltigen Problem. Sie brauchen einen Tatort. Der kann sich theoretisch überall befinden, denn Martina ist zwar innerhalb von 2 Minuten auf einer Wegstrecke von nur 103 Metern verschwunden, aber wenn sie wirklich zu einem unbekannten Mann ins Auto gestiegen ist und es sich bei ihm um den Täter handelt, könnte der mit Martina überall hingefahren sein. Naja, fast. Denn laut der gerichtsmedizinischen Untersuchung wurde Martina innerhalb von 2 Stunden, nachdem sie das Haus verlassen hatte, von ihrem Mörder erwürgt. Der Mord muss also am 12. November vor 8.40 Uhr passiert sein. Woher man das so genau weiß? Das Frühstück, das Martina zu sich genommen hat, das war noch nicht verdaut. In ihrem Magen fanden die Gerichtsmediziner Kakao und Ei. Aber noch etwas ist eigenartig. Martinas Körper wurde offenbar nicht gleich im Mondsee versenkt. Anhand ihres Zustandes war schnell klar, dass die Leiche einige Tage kühl gelagert werden sein musste. Das muss jetzt nicht unbedingt darauf hindeuten, dass sie in einem großen Kühlschrank oder in einem Kühlhaus einer Fleischhauerei aufbewahrt wurde. Die Polizisten gehen eher davon aus, dass Martinas Körper irgendwo in einer Scheune lag. Schließlich ist immer noch November und draußen ist es nun mal kalt. Das glauben die Ermittler auch deshalb, weil an der Plane, in der die Leiche eingewickelt war, eindeutig Spuren von Tierfutter gefunden wurden. Also ist der Verdacht naheliegend, dass Martina auf dem Gelände eines Bauernhofes ermordet wurde. Ja, braucht man ja nur sämtliche Bauernhöfe im Umkreis von etwa 30 Kilometern überprüfen, oder? Naja, so einfach ist das nicht. Da gibt es nämlich eine ganze Menge. Möglicherweise ist der Täter ja gar nicht der Bauer selbst, sondern der Täter hat die Plane auch nur zufällig dort gefunden, nachdem er Martina in die Scheune gezerrt hatte. Dass an der Bauernhoftheorie etwas dran ist, das ist meiner Meinung nach sowieso höchstwahrscheinlich, weil es sich bei dieser Plane um eine dieser grünen gewebten Teile handelt. Ihr wisst schon, die man zum Abdecken von Holz oder so verwendet und die sich nach einem Monat im Freien dank dem UV-Licht so schön auflösen. An der Leiche und am Fundort selbst hat der Täter keine Spuren hinterlassen. Martinas Körper dürfte einige Tage im Wasser gelegen sein. So viel kann man zumindest sagen. Ermittlungen und Pannen. Die Polizei beginnt jetzt damit, in der Umgebung von Vöcklabruck und im Umfeld von Martinas Dienstgeber zu ermitteln. Das ist ja schon mal keine so schlechte Idee. 2000 Verhöre werden durchgeführt und insgesamt werden 500 Alibis überprüft. Alles ohne Erfolg. Trotz der größten jemals in Oberösterreich durchgeführten Zeugenbefragung gibt es keine Spuren, keine Hinweise auf den Täter. Nur das kurze Zeitfenster zwischen Martinas Verschwinden und ihrem Tod von nicht einmal 2 Stunden. Die Plane, naja, die ist wahrscheinlich die heißeste Spur. Denn die hatte noch was. Die beiden Planenteile hatten einen Webfehler, waren also ein bisschen falsch hergestellt. Die Planenteile wurden in einer Fabrik in Lenzing hergestellt. Und jetzt dürft ihr einmal raten, wo sich Lenzing befindet. Richtig, ein paar Kilometer südlich von Vöcklabruck. Die Ermittler forschten in der Fabrik nach. Wie sich herausstellte, wurden Planen mit derartigen kleineren Produktionsfehlern zum Selbstkostenpreis an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Werks verkauft. Das heißt, die Plane, in der die Leiche eingewickelt war, musste also irgendwann durch die Hände eines Fabriksmitarbeiters gegangen sein. Heute ist die Lenzing-Gruppe ein internationaler Konzern. Vor fast 40 Jahren konnte die Polizei noch sämtliche Mitarbeiter am Standort befragen, ob sie eine Plane mit dem spezifischen Webfehler erworben hatten. Ja, doch niemand konnte oder wollte sich daran erinnern. Das wundert mich persönlich jetzt auch nicht wirklich. Wahrscheinlich laufen da am Tag tausende Planen vom Band und vielleicht haben 100 davon einen Webfehler, die sich die Mitarbeiter einfach so mitnehmen. Ich meine, selbst wenn ich diese eine Plane hätte, ich würde mich auch wahrscheinlich nicht an einen Webfehler erinnern, von einer Plane, die, weiß ich nicht, vor 4 Monaten einmal mitgenommen habe. Also das ist schon ist schon ziemlich weit hergeholt, die Geschichte. Die Ermittler geben aber nicht auf. Sie fotografieren diese Webfehler und stellen Fotos davon in Schaufenstern in der Gegend aus. Aber auch das bleibt ohne Erfolg. Ein Jahr vergeht und der Fall wird in Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt. Gibt es überhaupt noch? Ich kann mich erinnern, dass wir das damals als Kinder geschaut haben, also absoluter Kinder-Content dieses Fernsehen natürlich. Und ich habe für die Recherchen die Folge von damals noch einmal nachgeschaut und bist du deppert, ist das aus heutiger Sicht unprofessionell gemacht. Da stammelt ein Ermittler unverständliches Zeug daher, nur mit Mühe seinen oberösterreichischen Dialekt unterdrückend. Während im Hintergrund vor der braunen Studiowand Kette geraucht wird. Und jetzt ratet mal, was mit dieser Plane passiert ist. Und ich hoffe, ihr sitzt gut. Denn ab jetzt wird's zum Haare raufen dumm. Das wichtigste Beweisstück, die beiden grünen Planenteile mit den Spuren vom Tatort, ist irgendwo während der Dreharbeiten im ORF-Studio von Aktenzeichen XY ungelöst verloren gegangen. Die lagen da einfach so rum und irgendwer hat sie wohl beim Aufräumen weggeschmissen. Das bestätigt meine Theorie, dass diese Sendung nicht allzu professionell produziert wurde. Ich meine, wenn eine Putzfrau einfach Beweismittel vernichten kann, dann hast du echt ein Problem in deinen Abläufen. Dass man es in der Sendung mit der Kontaminierung von Beweisstücken ohnehin nicht so genau nahm, beweist eine ganz andere Szene. Das Letzte, was man von der Plane je gesehen hat, ist der Moderator der Sendung, wie er beiläufig mit der flachen Hand mehrfach draufklatscht. Super, du Blitzer hast gerade deine fettschmierigen Fingerabdrücke auf deinem mit deinem TV-Make-up dran auf dem wichtigsten Beweisstück verteilt. Und wahrscheinlich hast du auch noch DNA-Spuren hinterlassen, du Genie. Als eh wurscht, weil die Putzfrau die Plane, in der die Leiche einer ermordeten Teenagerin eingewickelt war, einfach weggeschmissen hat. Ich bock das alles nimmer. Außerdem war das Ganze sowieso wurscht, weil zu dem Mordfall geht eh kein einziger Hinweis ein. Nicht ein einziger. Die ganze Sendung war noch dazu ziemlich sinnlos. Nicht einmal die üblichen Spinner, die jeden Fall mit Telepathie, Zauberei oder Eigenurin lösen können, haben da angerufen. Also meine Nerven, ich box' nimmer und ich mache jetzt eine kurze Pause. Zukunftspeter hier. Als ich diesen Teil aufgenommen habe, hatte ich das Skript noch nicht ganz fertig. Diesen Anfall hätte ich mir sparen können, denn es wird noch peinlicher. Spekulationen. Der Fall wird immer mysteriöser, um es, wohlwollend zu formulieren. Es stellt sich nämlich heraus, dass Martina den Bus zur Arbeit weniger häufig benutzt hat als angenommen. Sie hat nämlich Fahrscheine aus dem Mistkübel gefischt, damit sie sie mit ihrer Arbeit abrechnen kann. Sie ist also nicht wirklich mit dem Bus gefahren und dürfte regelmäßig als angenommen mit jemandem mitgefahren sein. Die Presse von damals ist sich sicher. Martina Posch, die 17-jährige angehende Bürokauffrau, führte in Wahrheit ein geheimes Doppelleben. Tagsüber war sie die brave Angestellte aus Vöcklabruck, die ihren Freund Herbert liebte, aber heimlich hatte sie einen mysteriösen Liebhaber, mit dem sie in der Gegend herumfuhr, diese Femme Fatale aus Vöcklabruck. Tja, alles ein Blödsinn, was damals die Kronenzeitung verzapfte. Dass Martina nämlich nicht immer mit dem Bus fuhr, sondern nur Fahrscheine von anderen mit der Firma abrechnete, da hätten sie nur den Herbert fragen müssen. Die Martina ist nämlich recht häufig einfach mit dem Fahrrad gefahren und hat trotzdem die Kohle abgerechnet. Ihr Arbeitsort ist schließlich nur 6 Kilometer entfernt. Da braucht eine 17-Jährige keinen mysteriösen Liebhaber mit einem Auto, um diese gefinkelte Betrugsmasche im Wert von 3,50 Schilling durchzuziehen. Das volle Fahrtgeld bekam Martina nämlich nur, wenn sie 10 Karten pro Woche vorweisen konnte. Tja, der Herbert hat das im Fernsehen ausgesagt. Im verdammten Fernsehen. Und ihr kommt nicht dahinter. Die Szene findet ihr, wenn ihr auf YouTube einfach nur den Fall eingibt. Echt. Ich beruhige mich. Ich habe euch ja erzählt, dass Martina an diesem 12. November nicht in der Arbeit erschienen ist. Vielleicht habt ihr euch gefragt, warum von der Firma niemand bei den Poschs zu Hause angerufen hat, um nachzufragen, was los ist und ob die Martina nur kommt. Naja, Martina hatte an diesem Tag im Firmenkalender dick das Wort Urlaub eingetragen. Also hat an diesem Tag ohnehin niemand mit ihr gerechnet. Aber warum hat sie dann wie üblich um 6.40 Uhr das Haus verlassen und so getan, als würde sie zur Arbeit fahren? Von einem Urlaubstag haben aber weder Martinas Mutter noch ihr Freund Herbert etwas gewusst. Heute glaubt Herbert, dass der Urlaub nachträglich eingetragen wurde, um dem Täter Zeit zu geben. Aber dass der Mörder in der Arbeit von Martina einen Urlaubstag eintragen kann, ohne dass das irgendjemandem verdächtig vorkommt, ja, das klingt schon ziemlich unwahrscheinlich, aber eben nicht völlig abwegig. Ein Handschriftenvergleich wurde nie gemacht. Noch so ein Fehler der Ermittler, wie man heute weiß. Den Kalender mit der Schrift des möglichen Mörders drauf, ja, der wurde auch vernichtet. Norbert Bleichinger ist Journalist bei den Oberösterreichischen Nachrichten. Er meint, dass der Täter nicht aus Vöcklabruck stammen dürfte. Um nämlich zum Ablageort der Leiche zu gelangen, fährt man von Vöcklabruck aus den ganzen Attersee entlang. Und der ist ziemlich tief. Da wäre es viel klüger gewesen, die Leiche gleich dort zu entsorgen. Kommissar DNA. Es vergehen 25 Jahre. Im Jahr 2011 kommt schließlich noch einmal Bewegung in den Fall, als die Cold Case Gruppe des Bundeskriminalamtes den Tod von Martina Posch noch einmal untersucht. Anders als in den 80er Jahren stehen heute DNA-Abgleiche zur Verfügung. Es war in den 80er Jahren bereits bei vielen modernen Ermittlungsbehörden üblich, dass man Spuren wie Hautschuppen, Haare oder eben den Dreck unter den Fingernägeln von Opfern konservierte, weil man wusste, dass es vielleicht irgendwann in Zukunft eine Ermittlungsmethode geben würde, die mit diesen minimalen Spuren zur Überführung des Täters führen könnte. In der Nachbetrachtung eine sehr clevere Idee, denn schließlich gibt es heute DNA-Analysen und solche Spuren, selbst wenn es nur ein Haar ist, die können wirklich, wirklich viel dazu beitragen, einen Fall aufzuklären. Tja, soweit war man im Landeskriminalamt in Linz aber nicht. Es geht sogar noch schlimmer. Als man 2011 den Pullover der Toten auf DNA-Spuren des Täters untersuchen wollte, stellte sich heraus, dass auch dieser verschwunden war. Einfach so. Ein wichtiges Beweisstück in einem Mordfall, futsch und weg. Das Landesgericht Wels beklagte zudem, dass es selbst auf mehrmalige Aufforderung hin nie die vollständigen Akten, Niederschriften und Beweismittel zu dem Mordfall erhalten hat. Echt die professionellsten Ermittlungen aller Zeiten. Naja. Zum Glück wurde Martinas Leiche bestattet und nicht als Beweisstück aufgehoben, sonst wäre die wohl auch noch verloren gegangen, weil sie wahrscheinlich irgendwer in die Altpapiertonne gestopft hätte. Martinas Körper wurde exhumiert und tatsächlich fand man ein Vierteljahrhundert später noch etwas Brauchbares. Ich habe ja schon erwähnt, dass Martina nicht kampflos gestorben ist. Tatsächlich waren ihre Fingernägel noch so gut erhalten, dass Gerichtsmediziner in Salzburg darunter DNA-Material des Täters sicherstellen konnten. Es handelt sich um ein DNA-Fragment eines Mannes. Dies wurde zuerst mit Martinas Freund Herbert abgeglichen. Der war da schon 44 Jahre alt. Warum? Naja, wäre die DNA von ihm, hieße das wohl noch gar nichts. Schließlich waren er und Martina intim miteinander und naja, da hat man schon mal die DNA-Spuren des anderen an sich. Und an diesen romantischen Satz dürft ihr euch jetzt jedes Mal erinnern, wenn ihr Spaß mit eurem Partner oder eurer Partnerin habt. Gern geschehen. Dass Herberts DNA nicht unter den Fingernägeln von Martina war, heißt, dass sie mit höchster Wahrscheinlichkeit vom Täter stammt. Haha, Treffer. Der Fritzl war's. Jetzt beginnt der große Abgleich mit bekannten Vergewaltigern und Serienmördern aus der Gegend. Erinnert ihr euch an Folge Nummer 19 über Wolfgang Ott? Der gefeierte Regisseur eskalierte zum Serienmörder und hat in seiner Karriere mehrere Frauen entführt, vergewaltigt und drei von ihnen getötet. Ott war immer wieder in der Nähe des Attersees unterwegs, wo er auch schließlich 1995 verhaftet wurde. Ott hat die meisten seiner Taten im Jahr 1995 verübt. Dennoch gilt er als dringend tatverdächtig, knapp 9 Jahre davor auch Martina Posch umgebracht zu haben. Doch Otts DNA stimmte nicht mit jener von Martinas Körper überein und er wurde als Tatverdächtiger ausgeschlossen. Ein weiterer Verdächtiger im Fall der Ermordung von Martina Posch war natürlich Österreichs bekanntester Krimineller Josef Fritzl. Nur falls ihr die letzten Jahre unter einem Stein verbracht habt oder aus anderen Gründen noch nie von ihm gehört habt, Fritzl wurde im Jahr 2008 festgenommen, weil er seine eigene Tochter rund 24 Jahre lang in einem Kellerverlies eingesperrt hatte. In dieser Zeit zeugte Fritzl mit ihr 7 Kinder. Aber der Fall Fritzl spielte doch in Amstetten in Niederösterreich und nicht in Oberösterreich. Ja, das stimmt schon. Aber ratet mal, was der Herr Fritzl zur Tatzeit im Jahr 1986 gemacht hat. Richtig, er hat genau gegenüber der Leichenfundstelle eine Pension betrieben. Zum Seestern hieß die. Außerdem soll Martina Posch seiner Tochter sehr ähnlich gesehen haben, wurde damals in den Zeitungen berichtet. Naja, aber ihr ahnt es schon. Nein, auch der Fritzl war es nicht. Und falls euch jetzt wundert, komisch, zu dieser Zeit waren aber ganz schön viele Serienmörder im Salzkammergut unterwegs, kann ich euch beruhigen. Es sind heute nicht weniger. Nur wissen wir es nur noch nicht. So, jetzt habe ich euch nicht nur den Spaß im Bett versaut, sondern auch noch euren ruhigen Schlaf. Oh, bester Podcast aller Zeiten. Ich glaube, ich gewinne heuer sämtliche Publikumspreise. Auch ein verurteilter Vergewaltiger namens Konrad K. aus dem oberösterreichischen Leonding, da bin ich übrigens geboren, zählte lange zum engeren Kreis der Verdächtigen. K. wurde wegen der Vergewaltigung von 4 Mädchen 1991 verurteilt. Es konnte ermittelt werden, dass er sich rund 20 Minuten nach dem Mord in nur 12 Kilometer entfernten Lackkirchen aufhielt. Doch auch K. konnte als Verdächtiger ausgeschieden werden. Aber warum wurden nicht einfach alle damals verhörten Personen mit der DNA-Analyse abgeglichen? Nun, das darf die Polizei nicht einfach so massenhaft tun. Sie braucht schon einen begründeten Tatverdacht. Und den gibt es eben bis heute nicht. Heftige Kritik übt Martinas Freund Herbert heute an den Ermittlungen. Man hätte auch mit der DNA-Spur zu wenig getan und zu wenige Personen überprüft. Herbert ist sich bis heute sicher, dass der wahre Mörder schon 1986 von der Polizei verhört wurde und ein falsches Alibi vorweisen konnte. Ganz unwahrscheinlich ist das nicht, das sagt auch die Polizei. Der Täter kommt aus dem Umfeld von Martina, sagt Manfred Schmidbauer, der ehemalige Chefermittler und letzte Landesgendarmeriekommandant von Oberösterreich. Der befasst sich auch in seiner Pension noch mit dem Fall. Auch er hätte sich gewünscht, die Menschen, die er 1986 verhört hat, per DNA-Test noch einmal zu überprüfen. Denn die Alibis kann man heute nicht noch einmal unabhängig überprüfen, weil sich einfach niemand mehr daran erinnern kann, was er an einem Mittwochmorgen im Jahr 1986 gemacht hat. Der Ermittler ist sich sicher, dass der Fall des Mordes an Martina Posch mit DNA gelöst werden kann. Der Täter war kein Fremder, sagt er. Eines ist aber auch klar, der Mörder ist bis heute auf freiem Fuß. Der Mord an Martina Posch ist bis heute der am längsten ungeklärt gebliebene Mordfall in Oberösterreich. Wenn ihr Hinweise zu dem Fall habt, dann meldet euch bitte unter bundeskriminalamt@bmi.gv.at. Normalerweise würde ich das Bildmaterial zu dem Fall nur für Abonnenten zur Verfügung stellen, aber in diesem Fall packe ich alles in die Shownotes. Vielleicht habt ihr ja einen Hinweis oder ihr habt 1986 irgendetwas beobachtet. Klugschiss zum Schluss. Cold Case Ermittlungen. Was heißt Cold Case? Das ist doch so in der Ami-Serie, oder? Ja, genau. Aber es gibt in Österreich tatsächlich eine Abteilung des Bundeskriminalamtes, das Cold Case Management. Und die beschäftigen sich ausschließlich mit der Aufarbeitung alter Fälle. Ein Cold Case ist ein Kapitalverbrechen oder ein Vermisstenfall, der seit mindestens 3 Jahren ungelöst ist. Die Idee hinter dieser Cold Case Einheit ist, dass alte Fälle durch neue Ermittlungsmethoden gelöst werden können. Deshalb kamen die ersten Cold Case Units auch auf, als die DNA-Analyse eine Revolution in der Kriminalistik auslöste. Es gibt aber noch andere Ermittlungsmethoden, wie zum Beispiel die operative Fallanalyse oder die geografische Fallanalyse, die da helfen können. Das ist aber wieder in jedem Land anders organisiert. In Deutschland etwa gibt es beispielsweise in 7 von 16 Bundesländern Cold Case Einheiten. Warum nur 7 von 16? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich mich nach all dem Wahnsinn in Österreich auch noch in die deutsche Verwaltung einarbeite, ich glaube, dann könnte es mich endgültig einliefern. In Österreich gibt es die Einheit seit 1. Juli 2010. Ihr dürft euch das aber nicht wie eine Einheit aus dem US-Fernsehen vorstellen, wo 40 Mitarbeiter herumlaufen in weißen Labormänteln und den Fall vom Schreibtisch auslösen. Nein, in der Cold Case Einheit in Österreich sind aktuell zwischen 3 und 4 Ermittlerinnen und Ermittler tätig. Im Cold Case Management werden mehrere ungeklärte Mord- und Vermisstenfälle immer gleichzeitig bearbeitet. Auch wenn die Anzahl der aktiv bearbeiteten Fälle variiert, bleiben in Summe alle Fälle in Bearbeitung. Die gleichzeitige Bearbeitung von bis zu 8 Fällen bedeutet für die 3 bis 4 Angestellten dort ein ständiges Um- und neuerliches Eindenken in die verschiedenen Fälle. Also Fahrt wird ihnen dort nicht. Ein Cold Case-Verfahren ist meistens für einen ungelösten Fall die letzte Chance, geklärt zu werden. Also wenn es die nicht schaffen, ja, dann wird es ganz schwierig. Das Ziel ist es, den Fall zu klären, auch wenn nicht mehr zwingend eine Verurteilung erfolgen kann, weil der Täter eben schon lange tot ist. Das ist auch in unserem Fall von Martina Posch gut möglich, dass der Täter einfach gar nicht mehr lebt. Außerdem verblassen Zeugenaussagen, weil sich die Menschen Jahrzehnte später gar nicht mehr an Details erinnern können oder noch schlimmer, sich falsch erinnern. Wenn die Ermittlungsansätze jedoch abgearbeitet sind und alle Untersuchungen ausgewertet wurden, dann werden die Ermittlungen der Cold Case Unit abgebrochen und erst wieder aufgenommen, wenn es neue Spuren oder neue Untersuchungsmethoden gibt. Das Cold Case Management hat sogar einen eigenen Podcast. Gemeinsam mit dem Kurier machen die dunkle Spuren. Aber wehe, ihr geht mir hier fremd. Gell? Ich schaue da ganz genau hin. Der älteste Cold Case ist übrigens der Fall eines Tanzlehrers aus Graz, der im Jahr 1972 ein Paket mit vergiftetem Essen erhielt. Der Mann starb nach dem Genuss von Verhockerten aus diesem Backel. Der Absender ist bis heute unbekannt. Mich würde ja interessieren, wieso man Verhackertes aus einem Postbackel überhaupt isst. Das klingt schon mal hygienisch höchst fragwürdig. Aber vielleicht gehe ich dieser Frage ja mal in einer eigenen Folge dieses Podcasts nach. Ja, und das war sie, die 67. Episode von Mörderisches Österreich. Dieser Fall war übrigens ein Hinweis eines Zusehers auf YouTube. Die Frage ist eben aufgetaucht, ob Wolfgang Ott der Töter ist. Nein, er war es nicht. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Ralf, Dagmar, Sarah, Michthilde, Sigi, Nathalie, Eva, Bianca, Björn, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Joilustus, Bianca, Bernd, Lara, Martin, Natascha, Johannes, Ingmar, Juliana, Daphne, Thomas, Chris, Bernhard, Annemarie, Petra, Haji, Anna, Monika, Philipp, Diana, Iris, Kilian, Magda, Elisabeth, Axel, Josef, Conny, Stefan, Barbara, Karina, Miriam, Schirkan, Franz, Julia, Nicole, Marion, Eva, Elisabeth, Michaela, Sabina und Richard, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter und Mittäterin sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und ganz ohne Werbung. Und bitte, bitte, bitte schließt ein Abo ab. Wie gesagt, die Serverkosten und das Musaka. Ich meine, das muss ja auch irgendwie finanziert werden. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch Bonusmaterial zu den Fällen. Ja, ich habe es aber eh schon gesagt, diesmal stelle ich die Fotos auch allen anderen zur Verfügung. Ist ein Cold Case, vielleicht hat er wer eine Idee zu dem Bildmaterial. Wenn euch ein monatliches Abo zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto brauchen könnt, dann könnt ihr mir via paypal.me@moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Mythos Bier ist auch nicht mehr ganz billig. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann ist das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify. Und eines Tages, ich schwöre es euch, eines Tages finde ich heraus, wie ich auf diese Reviews auf Spotify antworte. Dann kann ich sogar eure Fragen dort beantworten. Ich habe es bis heute nicht geschafft. Ach Gott, es ist so erbärmlich. Entschuldigung. So, außerdem habe ich eine Mailadresse mit mösterreichpodcast@gmail.com und die könnt ihr euch auch wenden. Und schaut auch gerne auf YouTube vorbei, wobei, da könnt ihr euch den Podcast als Video anschauen. Ganz glücklich bin ich damit nicht, weil YouTube mir die Monetarisierung und die Werbung verweigert. Also sprich, sie machen schon Werbung, aber sie stecken sich die Kohle selber ein mit meinem Content. Naja, lieber wäre es mir, ihr hört den Podcast hier am besten über Spotify oder Dings oder überall sonst, wo ihr Podcasts herbekommt. Ist doch völlig wurscht. Oh Gott, das wird die längste Abmoderation aller Zeiten. So. Und wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei Steuerfrau rein. In diesem Podcast spreche ich mit einer echten Steuerfrau über ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe, nämlich Segeln. Die Fachfrau erklärt, wie das Leben auf hoher See funktioniert und ich stelle meist dumme und oder unpassende Fragen. Das soll recht lustig sein, hab ich gehört. Steuerfrau, der Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint in 2 Wochen, vielleicht aus Griechenland. Mal schauen. Überall, wo ihr die geilsten Podcasts bekommt, am einfachsten, ihr schaut einfach auf mörderisch.simplecast.com vorbei. Dort findet ihr alle Episoden ganz übersichtlich und dort könnt ihr euch euren Lieblingspodcast-Dienst einfach aussuchen. Und wenn ihr ganz lustig drauf seid, dann folgt ihr mir auf Instagram unter moepodcast. Da gibt es weniger Material zu den Fällen, aber viel mehr Fotos von meiner Katze Caramello, der heute erstaunlich ruhig war. Muss gleich mal nachschauen gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich gehe jetzt die Katze suchen. Bussi und Baba.